Ja, vielen Dank. Du bist groß, du tust große Wunder groß, haben wir eben gesungen. Glauben wir das? Aber jetzt möchte ich dazu noch eine Frage stellen. Du tust große Wunder, also du, der Herr, du, Jesus. Aber wie ist es mit dir? Setz deinen Namen ein. Das ist die Frage heute. Leben wie Jesus. Ja, das ist die Frage. Leben wie Jesus. Du tust große Wunder. Kann ich das auch? In deinem Namen. Okay. Leben wie Jesus. Ja, können wir das wirklich? Versuchen. Gut, anstrengen. Vielleicht schaffen wir ein bisschen davon. Klein wenig. Und dann ist schon der Gedanke, das schaffe ich ja sowieso nicht. Stimmt's? Vielleicht ist das so in deinem Herzen. Wenn wir sagen, wir leben wie Jesus, dann bedeutet das ja auch seine Werke tun. Nicht nur seine moralische Integrität, sondern seine Werke tun, wie Jesus. Du tust große Wunder. Aber ist ja nicht hier. Was ist jetzt mit den Wundern? Vor einigen Jahren, so in den 1990er, Anfang der 2000er, da, oder auch heute vielleicht noch, da liefen einige Leute, einige Christen mit so einem Armband rum, da stand drauf WWJD, What Would Jesus Do? Der Ursprung war die Erweckung in Pensacola damals, da haben sie das so formuliert, What Would Jesus Do? Das ist die Frage, What Would Jesus Do? Und darüber möchte ich heute sprechen. Und schauen wir mal, Philipper 2, 5 bis 11 an. Schauen wir uns diese Bibelverse mal an. Darum geht's. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Also, what would Jesus do? Aber jetzt kommt etwas. Diese Verse, die, auch wenn ich das gleich wegnehme, behaltet mal nicht im Hinterkopf, sondern im Vorderkopf, im Großhirn. Geht, obwohl er Gott war, also Jesus, obwohl er Gott war, hört, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Amen. Schauen wir uns das mal an. Gehen wir mal ein bisschen intensiver da rein. Und schauen wir uns mal den ersten Punkt an. Der ist so wichtig. Es kommen noch mehr, aber der ist so wichtig. Punkt Nummer 1 heißt, Jesus war und ist Gott. Stimmt das? Jesus war Gott. Er ist Gott. Obwohl er Gott war, heißt es, obwohl er Gott war. Er ist Gottes Sohn. Das heißt, er ist genau gleich wie Gott der Vater. Kolosserbrief heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das Abbild, die absolute Fotografie, aber in allem. Viele andere Bibelstellen, einige zeige ich euch gleich noch, sagen, dass er Gott war und ist. Er hat die gleiche Kraft, er hat das gleiche Wissen, er hat die gleiche Fülle wie Gott. Wir glauben ja als Christen an die göttliche Trinität, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, habt ihr schon mal gehört. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind Gott. Und Jesus war genauso viel Gott wie der Vater und der Heilige Geist. Halten wir fest, er ist der allmächtige Gott. Deshalb beten wir ihn an. Beten wir Jesus an? Darf man jemand anders anbeten als Gott? Nein. Darf man Engel anbeten? Nein. Darf man Jesus anbeten? Weil er Gott ist. Stimmt's? Deshalb beten wir ihn an. Deshalb betet der ganze Himmel ihn an. Der ganze Himmel, ich zeige euch das gleich, betet Jesus an. Hier zeige ich euch das. Da ist Johannes, der Apostel Johannes im Buch der Offenbarung, er wird in den Himmel emporgehoben und er sieht den Thron Gottes. Wir können das lesen in Offenbarung 4 und dann in Offenbarung 5, da sagt er, und mitten im Thron Gottes, mittendrin, da sah ich ein Lamm wie geschlachtet. Wer ist dieses Lamm? Jesus ist das Lamm Gottes. Und dann heißt es, und als es, also dieses Lamm, die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Die vier lebendigen Wesen, das sind mächtige himmlische Wesen, das sind Cherubim, die fallen nieder vor dem Lamm und sie beten das Lamm an. Und die 24 Ältesten, ein Bild für die Gemeinde, beten das Lamm an. Jeder von ihnen hatte eine Harfe. Wir haben das ja mal in unserer Bibelschule gelernt. Es gibt auch im Himmel Instrumente, ist ganz interessant. Anderes Thema, aber nur mal so nebenbei. Und sie hielten goldene Schalen in ihren Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Und dieser Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Also die Gebete werden zum Lamm gebracht. Unsere Gebete erscheinen bei dem Lamm. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, also du, Lamm Gottes, du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln. Im Grundtext heißt es 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000 um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen. Wie die das gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber es ist ein geistliches Bild, wie man im Meer singt. Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beten an. Amen. Dürfen wir Jesus anbeten? Ich sag mal, ja, und wie? Und wie? Wir dürfen ihn anbeten, wir müssen ihn anbeten, wir sollen ihn anbeten. Er ist Gott. Hebräer 1, Vers 6, da heißt es, als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Das ist die Argumentation im Hebräerbrief, dass Jesus höher ist als die Engel. Er ist größer als die Engel. Ja, er ist Gott. Das ist wichtig. Und wer dies nicht glaubt, der ist nicht richtig gläubig nach dem Maßstab der Bibel. Das war Punkt Nummer 1. Und jetzt kommt Punkt Nummer 2. Und der ist genauso wichtig. Jesus war Gott. Ich könnte noch viele, viele, viele andere Bibelstellen nennen. Aber jetzt sagt die Bibel noch etwas. Jesus verzichtete freiwillig darauf, Gott zu sein. Haben wir eben gelesen, stimmt's? Obwohl er Gott war, verzichtete er freiwillig darauf, Gott zu sein. Er sagte, ich will nicht mehr länger Gott sein. Für eine gewisse Zeit. Für eine gewisse Zeit war er nicht Gott. So sagt das die Bibel. Es gibt so ein Plakat, das habe ich mal um die Weihnachtszeit gezeigt und auch mal darüber gepredigt. Viele Menschen wollten Götter sein. Da sind dann so Bilder von Hitler, Stalin und weiß nicht, wer da alles drauf ist. Das wollten Götter sein. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und dieser eine Gott, der freiwillig Mensch sein wollte, war Jesus Christus. Also er verzichtete darauf, Gott zu sein, sagt die Bibel. Er entäußerte sich selbst. Man kann es auch übersetzen, er entleerte sich selbst. Das heißt, das ist ganz wichtig, ihr werdet gleich noch merken, worauf ich hinaus will. Aber nur wenn wir das verstehen, dann können wir nämlich leben wie Jesus. Wenn wir das verstehen, sonst geht's nicht. Während er hier auf Erden war, wurde er ein Mensch. Das heißt, was bedeutet das, er wurde ein Mensch? Was bedeutet das? Das bedeutet, er sah nicht nur aus wie ein Mensch. Er nahm nicht nur die Gestalt eines Menschen an, sondern er wurde ein Mensch. Wir lesen ja in der Bibel von Engelserscheinungen und diese Engel sahen aus wie Menschen. Manchmal wurden sie gar nicht erkannt als Engel. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, etliche haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Aber es waren Engel. Die sahen nur aus wie Menschen. Aber Jesus sah nicht nur aus wie ein Mensch, er wurde ein Mensch. Ich sagte schon öfter, eine der eklatantesten Bibelstellen, die das beschreiben, steht im Lukas-Evangelium. Da heißt es, Maria wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Warum wickelte sie ihn in Windeln? Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, weil er in die Windeln machte. Sonst hätte es ja nicht gemacht. Das ist eine ganz einfache, pragmatische Erklärung. Er wurde Mensch. Das ist ein Geheimnis. Ich kann es nicht hundertprozentig begreifen, aber ich kann die Offenbarung nehmen, die Gottes Wort mir sagt, ja, so war es. Und der traditionelle Glaube berücksichtigt dies kaum, höchstens so am Rand. Aber ich möchte dies heute mal in die Mitte meiner Predigt stellen, weil das ganz wichtig ist. Was siehst du mich an? Bin ich Jesus? Hörte ich mal jemand sagen, von dem man etwas erwartete. Bin ich Jesus? Habt ihr auch schon mal gehört? Ne? Sagt man vielleicht manchmal so. Natürlich ist er nicht Jesus. Aber die Frage ist, kann er leben wie Jesus? Oder will man mit dieser Bemerkung sagen, ich kann nichts, aber wenn Jesus hier wäre, dann, jetzt gehe ich mal weiter, ich fordere euch ein bisschen heraus. Man sagt, wenn Jesus jetzt hier wäre, dann würde diese Person geheilt werden, die so schwer krank ist. Stimmt's? Wenn Jesus hier wäre? Ich habe jetzt nur auf dich gezeigt, einfach dein gezeigt, meine ich jetzt in dem Fall nicht persönlich. Dann würde diese Person geheilt werden. Entsprechen diese Gedanken der Wahrheit? Oder ist der dahinterliegende Gedanke sogar eine Lüge? Ich würde gleich merken, worauf ich hinaus will. Jesus ist der Sohn Gottes, ich zitiere jetzt, wie man so manchmal hört. Er war in der Lage, alle Wunder zu wirken, die er wollte. Er konnte alle Kranken heilen, er konnte jeden Dämon austreiben, denn er war der Sohn Gottes. Wir alle können das nicht, denn wir sind gar nichts, aber er ist alles. Ist das richtig? Ist bestenfalls eine Teilwahrheit. Diese oder ähnliche Gedanken sehen Jesus auf einem Platz, den wir niemals erreichen können. Wer glaubt ihr, wer ihr seid, hörte ich einmal einen Christen sagen, oder mir persönlich wurde das gesagt. Wenn ihr glaubt, dass ihr die gleichen Wunder und Zeichen wirken wollt wie Jesus, wenn ihr glaubt, ihr könnt zu den Krankheiten sprechen oder den Dämonen in Vollmacht gebieten, ihr seid aber ganz schön hochmütig. Gut, man kann alles auch in Hochmut sagen, klar. Man kann das in Hochmut sagen. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Aber es geht nicht darum, ob wir etwas in Hochmut sagen, es geht darum, ob wir die Wahrheit sagen. Richtiger wäre es doch zu sagen, ich bin nichts, denn ich bin nicht Jesus. Ja, ich könnte diese Gedanken jetzt noch weiterführen. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Was machen wir denn? Wie lösen wir das jetzt auf? Sein wie Jesus? Gesinnt sein wie Jesus? Die Werke wirken wie Jesus? Könnte ich euch jetzt auch Bibelstellen nennen. Aber wir sind ja nicht Jesus. Also ich bin nur Michael Keizig. Schauen wir weiter. Der dritte Punkt heißt die Wahrheit. Ich möchte das versuchen aufzulösen. Ich möchte euch die göttliche Wahrheit über solche Gedanken vermitteln. Eine Wahrheit, die dein Denken transformieren kann. Denn im Römer 12, Vers 2, da heißt es, werdet verwandelt durch die Erneuerung deines Denkens. Wir werden niemals verändert, wenn unser Denken sich nicht ändert. Es fängt mit dem Denken an und das Denken wird verändert durch Offenbarung. Die Wahrheit ist, hört genau zu, die Wahrheit ist, als Jesus auf Erden war, tat er alles, was er tat, ohne seine Privilegien als Sohn Gottes zu gebrauchen. Ich belege das gleich noch. Er legte diese Privilegien freiwillig ab und tat alles, als der Christus, der Messias, das heißt der Geistgesalbte. Deshalb hieß er Messias oder Christus. Christus ist die griechische Form des hebräischen Messias. Als der geistgesalbte Mensch, der mit dem Heiligen Geist gesalbte Mensch. Jesus hat gesagt, ich gebrauche meine Privilegien als Sohn Gottes nicht. Ich komme als Mensch und in der Salbung des Heiligen Geistes werde ich leben. Er zeigt uns damit etwas, was wir als geisterfüllte Menschen zu tun in der Lage sind. Könnt ihr mir immer noch folgen? Oder runzelt ihr langsam die Stirn und sagt, jetzt weiß ich nicht mehr. Das Wort Gottes will uns Folgendes zeigen, will uns damit zeigen, dass wenn Jesus, der Gott war, aber Mensch geworden ist, als der geistgesalbte Mensch solche herrlichen Wunder wirken konnte, dann kann ich es auch. Lasst uns dazu einige Schriftstellen betrachten. Erste Schriftstelle oder erste Frage, war Jesus allwissend? Was meint ihr, war Jesus allwissend? Okay, ich zeige euch mal einige Bibelstellen, jetzt kriegt keinen Schreck. Als Jesus das hörte, nämlich den Glauben des Hauptmanns von Kapernaum, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Er wunderte sich. Zweite Bibelstelle, Markus 11, Vers 13. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Dritte Bibelstelle. Ich könnte noch viel mehr bringen. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Diese Schriftstellen offenbaren, dass Jesus seine Allwissenheit ist eine Eigenschaft Gottes, die Jesus hatte, freiwillig abgelegt hatte. Jesus sagt auch an einer Stelle, da geht es um die Wiederkunft Jesu, um seine Wiederkunft, er sagt, das weiß nur der Vater, nicht der Sohn. Das heißt, heute weiß Jesus das, weil er ist Gott, aber zu der Zeit nicht, hat er die Offenbarung nicht. Wie kann jemand, der alles weiß, sich wundern? Eine Frage, wenn einer, der alles weiß, wundert sich doch nicht, der weiß doch alles. Warum sucht jemand nach Feigen an einem Baum, wenn er allwissend ist? Und geht dann auch hin und sagt, oh, da sind ja gar keine. Klar, das war auch ein prophetisches Zeichen für das Volk Israel, weiß ich auch. Er hätte doch wissen müssen, dass da keine waren. Warum fragt jemand, ob ein anderer ihn angerührt habe, wenn er doch sowieso alles weiß? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Alle übernatürlichen Dinge, die Jesus auf Erden wusste, die wusste er durch Offenbarung des Heiligen Geistes, wie auch du und ich. Er wusste es nicht aus sich selbst heraus. Ich gebe euch gleich noch mehr Bibelstellen. War Jesus allmächtig? Ich merke, ihr werdet jetzt vorsichtig. Wenn Jesus alles kann, also ich rede von damals, als er auf Erden war, warum hat er sich denn diese wunderbare Gelegenheit, seine Allmacht in seiner Vaterschaft Nazareth zu beweisen, entgehen lassen? Da heißt es, und er konnte dort kein Wunder tun. Das heißt nicht, er wollte, er konnte nicht. Außer, dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Städte und Dörfer ringsum und lehrte. Geht es natürlich auch um ihren Unglauben. Schaut, das Modell Jesu, das Leben Jesu ist ein Modell für uns, ein Vorbild für uns. Wenn er die Wunder, die er tat, als Sohn Gottes gewirkt hätte, dann könnten wir niemals solche Wunder und Zeichen tun, die er gewirkt hätte. Nie. Weil wir eben nicht Gott sind. Das haben wir alle schon festgestellt, stimmt's? Ich bin es jedenfalls nicht. Aber falls er die Dinge, die er wusste, durch den Heiligen Geist wusste, und die Zeichen und Wunder, die er wirkte, als Mensch durch die Kraft des Heiligen Geistes wirkte, dann ist dies ein Vorbild und eine Inspiration für uns, das Gleiche zu tun und so zu leben wie Jesus. Und ich sage mal in Klammern, und nur dann macht diese Aufforderung auch Sinn, sonst überhaupt nicht. Sonst kannst du es vergessen, sonst ist das ein frommer Wunsch, ein Appell an unsere eigene Kraft, ein Appell an etwas, was wir niemals wirken können. Der Heilige Geist auf Jesu. Jetzt kommen wir zum Punkt. Johannes 2, Vers 11, das ist das Wunder, das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein in Kana in Galiläa, in einem kleinen Kaff irgendwo in den Bergen. Und da heißt es, dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das Erste, was Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Dieses Wunder war das Erste, steht da. Das heißt, vorher hat Jesus keine Wunder gewirkt. Wir können nur anhand von Gottes Wort argumentieren und glauben. Es gibt ja so apokryphe Evangelien. Evangelien, die man apokryph nennt, die gar keine Evangelien sind. Darin wird zum Beispiel geschildert, dass Jesus als junger Mann Wunder tat. Das sind so Wundergeschichten von Jesus. Viele glauben das, wird sogar von den Kanzeln verkündigt, ist aber falsch. Das ist eine falsche Lehre. Jesus hat vorher kein Wunder gewirkt, steht da. Glaubt ihr mir doch, ne? Sonst würde ich das nicht vorlesen, sonst würde das da nicht stehen. Warum war gerade dieses Wunder das erste Wunder, das Jesus tat? Warum hat er vorher keine Wunder gewirkt? Gibt es dafür irgendeinen Grund? Lasst uns dazu einige Schriftstellen anschauen. Johannes 3, 21 und 22. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Noch eine andere Bibelstelle. Also der Heilige Geist kam auf ihn. Und dann heißt es, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt und der Teufel fing an, ihn zu versuchen. Und dann, das ist diese Bibelstelle, Lukas 4, 14, Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Und bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Und die nächste, Lukas 4, 18 bis 19, habe ich letztens drüber gepredigt. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt er, weil er mich gesalbt hat. Hört ihr diese Logik? Weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkündigen, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn aufzurufen. Und noch eine. Petrus predigt im Hause des Heiden Cornelius, des römischen Hauptmanns, und er sagt, und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. So, Gott hat Jesus mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt und dann erst konnte er gegen die Macht des Teufels angehen, heilen, die vom Teufel überwältigt waren. Diese Schriftstellen geben uns eine wunderbare Offenbarung, und zwar, dass vor dem Kommen des Heiligen Geistes auf Jesus er kein einziges Wunder wirkte. Er heilte keinen einzigen Kranken, er trieb nicht einen Dämon aus, kein einziger Toter wurde aufgeweckt, kein Wunder wurde gewirkt. Erst nach der Manifestation des Heiligen Geistes auf Jesus geschahen die fantastischen Wunder. Nachdem der Heilige Geist gekommen war, ging es los. Jetzt offenbarte er seine Herrlichkeit. Wisst ihr, die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu geschieht immer nur durch den Heiligen Geist. Das war damals so. Und das ist heute auch noch so. Glaubt ihr das? Jo. Hier ist die Geschichte, lese ich jetzt nicht vor. Da war Jesus in der Synagoge zu Kapernaum und da war ein dämonisierter Mann, ein Besessener, und der Dämon offenbarte sich und Jesus trieb ihn aus. Ich habe mich gefragt, oder ich frage dich jetzt, hast du schon einmal gelesen, dass sich ein Dämon in der Synagoge offenbart hatte oder überhaupt, dass ein Dämon sich offenbart hatte, bevor Jesus seine Geistestaufe empfangen hatte, bevor er getauft war und der Heilige Geist auf ihn kam. Hast du es schon mal gelesen? Aber danach offenbarte sich der Dämon. Vielleicht war der dämonisierte Mann schon jahrelang oder jahrzehntelang in der Synagoge, hat schön am Gottesdienst teilgenommen, ohne dass der Dämon sich offenbarte. Aber auf einmal ging es los. Die Salbung des Heiligen Geistes auf uns bewirkt, dass die Dämonen sich offenbaren. Die Frage ist auch noch, die möchte ich jetzt nicht beantworten, aber die Antwort liegt auf der Hand. Warum offenbaren sich heutzutage eigentlich in unserem Land oder in unserer Gemeinde keine Dämonen? Gibt es heute keine mehr? Haben die sich alle bekehrt? Eher nicht. Selbst Jesus, hört mal, selbst Jesus brauchte diese besondere Salbung des Heiligen Geistes, damit die Dämonen sich zeigen. Warum? Ich frage nochmal, warum? Weil er freiwillig seine Göttlichkeit ablegte und ein Mensch wurde, der genauso wie wir die Salbung des Heiligen Geistes benötigte für sein kraftvolles Wirken. Satan versuchte ihn auch erst, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Direkt nach der Taufe, nachdem der Heilige Geist kam, wurde er vom Geist in die Wüste geführt. Nicht einmal Satan konnte ihn vorher als den Christus, den Geistgesalbten, erkennen. Deshalb wunder dich nicht, wenn du versucht wirst und angegriffen wirst vom Teufel, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Aber du hast dann auch die Kraft in dir, die Power in dir. Als der Heilige Geist auf Jesus kam, da wurde Jesus und der Heilige Geist eins. Und die Salbung des Heiligen Geistes bedeutet, Gott der Vater bedeckte ihn mit der Präsenz, mit der Kraft und mit der Person des Heiligen Geistes. Jetzt reagierten die Dämonen auf die Kraft und Präsenz des Heiligen Geistes, der auf Jesus war. Also ich sage jetzt nochmal, Jesus wirkte jedes seiner Wunder als ein Mensch in der Hingabe an Gott den Vater durch die Fülle des Heiligen Geistes. So, das ist jetzt der letzte Punkt. Das Wirken der Wunder durch den Willen des Vaters. Schauen wir nochmal einige Schriftstellen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, Jesus, kann nichts von sich selbst aus tun. Warum nicht? Weil er seine Göttlichkeit abgelegt hatte. Sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Johannes 6, 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus seiner Wunder wirkte Jesus auf Anweisung und durch den Willen des himmlischen Vaters. Amen. Jesus hat sich selbst entäußert, sich selbst entleert. Er konnte in eigener Kraft nicht wirken und wollte das nicht. Er hat das freiwillig abgelegt. Er war ganz und gar untergeordnet unter den Willen des Vaters. Jetzt die Frage, wie hat der Vater seinen Willen Jesus offenbart? Hier beginnt die Rolle des Heiligen Geistes. Der Vater offenbart seinen Willen dem Heiligen Geist und der Heilige Geist offenbart uns den Willen des Vaters. Der Heilige Geist ist der Kommunikator und Offenbarer vom Willen des himmlischen Vaters. Der Heilige Geist ist der Kanal unserer Kommunikation von Gott hin zu uns und die Kraft, die uns hilft, den offenbarten Willen Gottes zu tun, was Gott uns zeigt zu tun. Wisst ihr, der Wille Gottes wurde Jesus genauso wie bei uns offenbart durch Eindrücke, durch eine innere Stimme, durch Engel, durch Visionen und Träume. Dieselben Gaben hat Gott seiner Gemeinde gegeben, um seine Stimme zu hören. Jesus hatte nicht so eine Extraleitung. Er hatte die gleichen Möglichkeiten wie wir auch. Er wurde Mensch. Er wurde freiwillig Mensch. Hier nochmal eine Geschichte. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Das ist die Geschichte, Als Jesus zu dem Synagogenvorsteher Jairus gerufen wurde. Und als er auf dem Weg war, er sollte die Tochter heilen, aber die war inzwischen gestorben. Und er hat die dann vom Tode auferweckt. Und da kam eine Frau von hinten und rührte ihn an. Die hatte einen Blutfluss, also die hatte immer Blutung. War auch unrein nach dem jüdischen Gesetz. Und sie rührte ihn an und Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er sagte, wer hat mich angerührt? Und stellt euch das mal vor, der ging da durch die Straßen, hunderte Menschen um ihn rum, vielleicht tausende, ich weiß nicht, wie viele Menschen das waren. Und müsst ihr euch so vorstellen, als wie heute so ein Rockstar irgendwo lang geht. Und die Menschen, die rühren ihn an, die wollen mit ihm sprechen, die wollen ihn umarmen, die drängen ihn. Und die Jünger waren dazu gange, so wie Bodyguards, die wollten die so einigermaßen von Jesus festhalten. Und auf einmal bleibt Jesus stehen und sagt, wer hat mich angerührt? Ja, 100 haben ihn angerührt. Er merkte, wie der Heilige Geist anfing, sich zu bewegen. Der Heilige Geist fing an, sich zu bewegen. Die Jünger und die Menschen und wir auch oft, wir sind auf die Umstände, auf die Menschen konzentriert, auf unsere Konflikte, auf alles, was so ist. Wir konzentrieren uns auf diese Dinge. Aber Jesus war auf den Heiligen Geist konzentriert. Und er merkte, jetzt ist etwas. Und er fragte, ey, ich sage das jetzt mal so, ich spekuliere jetzt mal ein bisschen, Heiliger Geist, was ist los, was hast du gemacht? Und der Heilige Geist sagt, bleib stehen und frag die Menge. Frag mal, wer hat mich angerührt? Und er drehte sich um und sagt, wer hat mich angerührt? Merkt ihr etwas? Wenn wir auf den Heiligen Geist konzentriert sind, wenn wir geistkonzentriert sind, dann fangen diese Dinge an, sich zu bewegen. Dann fängt der Heilige Geist sich an zu bewegen. Der wartet darauf, dass wir ihn fragen, dass wir auf ihn konzentriert sind. Nicht auf die Umstände. Wisst ihr, die Umstände sind fast immer mies. Die kannst du kommentieren den ganzen Tag lang. Und nochmal und nochmal. Und dadurch werden sie nicht besser. Aber du kannst dich auf den Heiligen Geist konzentrieren. Es gibt so ein wunderbares Buch, ist in den 1990ern veröffentlicht worden von Benny Hinn. Das heißt Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich weiß, unser damaliger Direktor vom theologischen Seminar, der fand das nicht so gut. Aber ich fand das immer toll. So diese Möglichkeit, jeden Tag, in jeder Situation, egal was ist, wenn ich im Auto sitze, mit dem Heiligen Geist verbunden zu sein. Und jetzt merken wir, Jesus hatte auch nur diese eine Möglichkeit, denn die Bibel sagt, er entäußerte sich selbst. Ist das nicht herrlich? Das ist eine positive Botschaft, habt ihr das schon gemerkt? Das ist eine Botschaft für dich. Und ohne dieses Verständnis können wir unseren Dienst, egal wie der Dienst aussieht, überhaupt nicht ausüben. Wir kriegen das nicht hin. Der Heilige Geist war absolut und immer persönlich präsent im Leben Jesu und er möchte es auch in deinem Leben sein. Ja, eigentlich ist er das auch, nur du musst das merken, du musst das spüren, du musst das glauben. Denn in unserem geistlichen Leben geschieht alles nur durch den Glauben. Habt ihr das schon mal gemerkt? Alles geschieht durch den Glauben. Der Heilige Geist zeigte Jesus, wohin er gehen und wem er dienen sollte. Einmal war Jesus in einem Haus und da geschah eine Erweckung, ein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes. Dämonen wurden geheilt, Kranke wurden gesund, ganz viel. Und Jesus ging ganz früh am nächsten Morgen hinaus an einen einsamen Ort und betete. Und die Jünger kamen hinterher und sagten, ey, komm zurück, die warten auf dich, da ist doch was los. Du hast einen super Dienst jetzt bekommen, ziemlich am Anfang seines geistlichen Dienstes. Und Jesus sagt, weißt du was? Ich muss noch zu anderen Orten gehen. Nee, ich gehe jetzt. Zack. Warum? Warum hat er das gemacht? Weil er geistkonzentriert war. Weil er sich vom Heiligen Geist leiten ließ. Der Heilige Geist zeigte ihn, wen er berufen sollte, seine Jünger zu sein. Der Heilige Geist zeigte ihn, wie er die Kranken heilen und wie er die Wunder wirken sollte. Manchmal macht er es nur durch ein Wort, manchmal auf die Distanz, manchmal legt der Mensch die Hände auf, einmal spuckt er auf die Erde und rührt da dreckige Erde an und klatscht dem Blinden das auf die Augen. Warum? Ja, der Heilige Geist hat ihm das gezeigt. Könnte ich jetzt auch noch sagen, was das bedeuten könnte, aber das wäre eine andere Predigt. Der Heilige Geist zeigte ihm, was er sagen und worüber er lehren sollte. Dies ist der Grund, warum Jesus in allem hundertprozentig erfolgreich war. So, jetzt ziehen wir mal ein Fazit von all dem. Haben wir ja eigentlich schon gezogen. Jesus kam in die Welt, so steht es in 1. Johannes 3, Vers 8, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Die Werke des Teufels sollten zerstört werden. Jetzt ist Jesus nicht mehr da, der hatte ja nur drei Jahre Zeit, also nachdem er seinen Dienst begonnen hatte. Jetzt sind die Menschen schon seit 2000 Jahren zugange. Und es scheint so, als wird der Teufel immer stärker. Aber das bleibt bestehen, durch den Leib des Christus die Werke des Teufels zu zerstören. Was brauchen wir dafür? Es nützt nichts, wenn wir sagen, ach, wenn Jesus jetzt hier wäre. Bald kommt Jesus ja wieder. Ich will mich zubereiten. Das ist auch bestenfalls nur eine Teilwahrheit. Das kann auch eine ganz schöne Lüge sein, wenn wir damit an unserem Auftrag vorbeigehen. dann ist das nämlich falsch. Trotzdem ist es richtig. Aber ich sage nur zum Teil. Krankheit, Tod, Sünde, dämonische Bedrückung, das sind die Werke des Teufels, für die Jesus kam, um sie zu zerstören. Und das können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, das sagen wir ja, wir sind ja Christen, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Hier führt Johannes ja ganz schöne Geschütze auf, der ist verpflichtet, so zu leben. Das ist keine Empfehlung, das ist keine Option. Naja, so, könnt ihr ja machen, überlegt euch mal, und wenn ihr so meint, das wäre richtig, was ich gesagt habe, müsst ihr natürlich prüfen. Wahrscheinlich nicht, schaffe ich eh nicht. Nein, der ist verpflichtet. Aber weil die Gemeinde Jesu, ich sage es jetzt mal allgemein, an dem vorbeilebt, weil sie nicht Buße tut, weil sie einfach ein falsches Leben lebt und ein falsches Verständnis von dem hat, was Gott von uns will, lebt sie an dem Auftrag vorbei. Es nützt nichts, sich schön anzustrengen. Ah, ich bemühe mich mal eine Woche lang. Vielleicht klappt das ja ein klein wenig. Die Gemeinde lebt in Kompromiss und Unglauben. Und deswegen scheint dieses Ziel so weit entfernt und so unrealistisch für viele Christen. Aber es ist Wahrheit. Ich versichere euch, sagt Jesus, Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Glaubst du an Jesus? Ich betone es nicht nochmal. Auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Werke tun, denn ich gehe zum Vater. Ich habe mal gehört, ganz, naja, das ist ja eine komische Erklärung. Weißt du, viele Prediger und viele Menschen gehen vom Status quo aus und die Basis ihrer Verkündigung ist der Status quo. Aber der Status quo darf niemals die Basis sein, sondern Gottes Wort. Stimmt's? Immer nur Gottes Wort. Nicht die Umstände, nicht was ist, sondern was Gott gesprochen hat. Und sie sagen, ja, das bedeutet, heute haben wir die Massenmedien, nur durch die Massenmedien können wir viel mehr Menschen erreichen. Halleluja, das ist aber nicht das, was Jesus sagte. Klar haben wir die Massenmedien, können viele erreichen, lasst uns die nutzen. Er sagt, ihr werdet auch die Werke tun, die ich tun. Ihr werdet sogar größere Werke tun. Damit sagt Jesus, der Heilige Geist ist nicht limitiert. Er ist absolut nicht limitiert. Es ist sogar möglich, dass ihr größere tut. Denn ich gehe zum Vater. Warum steht da, denn ich gehe zum Vater? Was ist das für eine Logik? Was ist das für ein Gedankengang dahinter? Was hat Jesus beim Vater gemacht? Was hat er da gemacht? Er sagt, ich gehe hin, seid nicht traurig, ich gehe hin und ich werde euch einen anderen Beistand senden, der bei euch bleibt in Ewigkeit, den Heiligen Geist, den die Welt nicht empfangen kann. Hier spricht er vom Heiligen Geist in dem ganzen Kontext, Johannes 14. Denn ich gehe zum Vater, er sagt, weil ich euch den Heiligen Geist sende, deshalb, Halleluja, ich mache jetzt Schluss. Ich weiß, hier kommt da noch eine Bibelstelle. Nee, da kommt eine Taube. Taube ist ja ein Symbol für den Heiligen Geist. Ich möchte euch eine kurze Geschichte zum Ende erzählen, habe ich gelesen. Es gibt viele Männer und Frauen, ich lese gerne Biografien. Ich lese gerne ehrliche Biografien, wo auch steht, wo diese großen Männer und Frauen Gottes auch Fehler gemacht haben. Lese ich sehr gerne. Das bringt mich nicht aus der Bahn. Das sagt mir, Halleluja, die haben Fehler gemacht und trotzdem hat Gott sie gebraucht. Das heißt, jetzt sollen wir auch Fehler machen, damit Gott uns gebraucht. Aber wenn wir Fehler machen, kann Gott uns trotzdem gebrauchen. Da war eine Frau in den 1950er, 60ern in Amerika, die hieß Catherine Kuhlman. Habt ihr schon mal was von ihr gehört? Diese Frau war keine begnadete Musikerin, Lobpreisleiterin. Wenn die gesungen hat, die hat schief gesungen. Hat manchmal auch gesungen, war immer schief. Oder oft. Das war Tatsache. Sie war keine große Predigerin. Rhetorisch war sie... Da hätte sie mal besser lernen sollen. War nicht doll. Aber was diese Frau auszeichnete, war ihre unbedingte Liebe und Nähe zum Heiligen Geist. Sie ehrte den Heiligen Geist. Es ist glaubhaft überliefert, dass sie in Gegenden, sie hat große Stadien gefüllt, dass sie in manchen Städten in den USA zu der Zeit, dass sie Krankenhäuser, die sich leerten, ist glaubhaft überliefert. Einmal eilte sie, sie hatte ihren Flug fast verpasst, war ein bisschen spät, eilte so auf letzter Minute durch die Flughafenhalle. Früher wurde man noch nicht so doll kontrolliert wie heute, da kannst du es gar nicht mehr. Und sie sauste da an einer Frau vorbei, die saß im Rollstuhl. ist glaubhaft überliefert, die Frau hat das selber gesagt. Sie sauste an der Frau vorbei, die Frau im Rollstuhl kippte um. Ist ja eigentlich eine Unverschämtheit, ne? Eine arme Frau im Rollstuhl. Catherine Kuhlmann hat das vielleicht gar nicht gemerkt oder wollte es nicht merken, ich weiß nicht, die rannte weiter, musste ihr Flugzeug erreichen. Und jetzt kommt es, die Frau im Rollstuhl stand auf und war geheilt. Ja, warum denn nicht? Von Jesus ging auch eine Kraft aus. Warum denn nicht? Warum kann das nicht geschehen? Das ist eine rhetorische Frage und die bedeutet, es kann geschehen. Ich habe noch meinen letzten Gedanken und der heißt, und das ist möglich, das ist kein Appell, der ins Nirgendwo gesprochen wird, sondern ein Appell, der in dein persönliches Leben und in mein persönliches Leben hineinpasst. Höre die Stimme des Heiligen Geistes. Erlaube es, dass der Heilige Geist durch sein Wort Glauben in deinem Herzen weckt. Und sei ermutigt, dein Leben mit ihm, also mit dem Heiligen Geist, zu gestalten. Lass dich ermutigen. Lass dich wirklich ermutigen und glaube das. Und höre nicht auf die Stimmen, die dir jetzt in diesem Moment sagen, das ist zwar schön und gut und hört sich toll an, aber ganz so ist es nicht möglich. Hör nicht auf diese Stimmen, sondern glaube es, weil Gott will Großes tun. Und wir brauchen diesen Glauben, wir brauchen dieses Verständnis. Das Verständnis ist ganz wichtig, dass Jesus Gott war und sich selbst entäußert hat, seine Göttlichkeit freiwillig abgelegt hat, um als Mensch diese Werke zu wirken. Das ist so wichtig. Deshalb bin ich diesen weiten Weg gegangen. Ich hätte ja auch gleich mit dem letzten Punkt anfangen können. Aber dann hättet ihr das nicht richtig verstanden. Deswegen war das notwendig. Lass uns beten. Lass uns aufstehen. Wir wollen uns, oder ich musst du natürlich selbst für dich entscheiden, dem Wirken des Heiligen Geistes neu aussetzen. Vielleicht musst du umkehren. Ja, vielleicht musst du Buße tun. Vielleicht musst du sagen, ich habe das falsch verstanden. Ich habe das falsch praktiziert. Ich möchte neu da hineinkommen. Dann prüf dich und tu das. Dafür bist du da. Dafür bist du heute hier. Und ich möchte euch senden, ich möchte uns senden, mit diesem Verständnis hinein in eine Welt, wo der Teufel zu triumphieren scheint. Aber die Bibel hat gesagt, im Kolosserbrief, dass er uns in einem Triumphzug umherführt. Und in der damaligen römischen Welt, da wurden die Sieger, wenn sie einen Sieg errungen hatten, im Triumphzug umhergeführt durch Rom. Und die Feinde waren hinten angekettet. Und der Feind ist der Teufel. Er wird zur Schau gestellt, heißt es. Und dafür möchte ich beten, dass das in unserem Leben geschieht. Ja, Herr, ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir für das, was du getan hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du Gott warst und heute bist. Ja, das erkennen wir an und wir dürfen wie Johannes dich anbeten und auf die Knie fallen und dich immer und ewig für alle Zeiten anbeten. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass du diese Göttlichkeit abgelegt hast, freiwillig für eine gewisse Zeit. Dass du Mensch wurdest, in der Bibel heißt es, Sklavengestalt angenommen hast. Als Sklave dich so erniedrigt hast, tiefer ging es nicht mehr als lebendiger Gott. Oh Herr, hilf, dass wir das verstehen. Hilf, dass wir das verstehen. Herr, und ich danke dir, dass du alle deine Wunder, alle Zeichen als der geistgesalbte Mensch gewirkt hast. Durch die Kraft und die Manifestation des Heiligen Geistes. Und ich danke dir, Herr, dass du uns durch die Wiedergeburt dein Geist in unser Herz hineingegeben hast. Halleluja. Und ich möchte jetzt den Heiligen Geist einfach bitten, mit größerer Kraft auf uns zu kommen, zu taufen und zu überfluten und zu erfüllen. Und wer das möchte, der streckt sich einfach aus. Du darfst deine Hände ausstrecken, du darfst dein Herz ausstrecken, du darfst beides ausstrecken. und einfach sagen, wenn du das möchtest, komm, Heiliger Geist. Und wenn du es erst prüfen möchtest zu Hause, dann mach es dann, aber tu es. Heiliger Geist, ich danke dir für deine manifeste Gegenwart in diesem Gottesdienst, Herr. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir durch deine Kraft die Werke des Teufels zerstören sollen und dürfen und können. Und so komm, Heiliger Geist, mit deiner manifesten Gegenwart, mit deiner ganzen Fülle auf uns. Und erfüll uns mit deiner Kraft und erfüll uns mit der Herrlichkeit des Vaters, mit der Herrlichkeit Jesu. Herr, und hilf, dass wir nicht auf uns fixiert sind, auf unsere Konflikte, auf unsere Umstände, auf unsere ja manchmal nichtigen Gedanken, sondern dass wir auf dich, Heiliger Geist, konzentriert sind. Und dass wir genau wie Jesus seiner Zeit wirklich merken, wenn du dich bewegst. Oh, Heiliger Geist, mach uns sensibel für dich, Herr. Herr, und du siehst meine Geschwister, du siehst, wie sie sich ausstrecken. Du kennst unsere Herzen, Herr. Du weißt, dass wir nicht perfekt sind, Herr. Aber du weißt, dass wir dich brauchen. So komm mit dieser Kraft und mit dieser Fülle auf uns. Halleluja. Empfang es jetzt einfach im Glauben. Halleluja. Ich möchte einfach, ich habe das so jetzt so den Gedanken, einfach ein Gebet sprechen und dem Heiligen Geist danken für seine Gegenwart. Ich spreche das jetzt vor und du darfst es nachsprechen. Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart. Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt auf mich kommst mit deiner Fülle. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt auf mich kommst mit deiner Fülle. Heiliger Geist, danke, dass du dich in meinem Leben bewegen möchtest. Heiliger Geist, danke, dass du dich in meinem Leben bewegen möchtest. Danke, Herr, dass du durch mich wirken möchtest. Danke, Herr, dass du durch mich wirken möchtest. Danke, Herr, dass du durch mich wirken wirst. Danke, Herr, dass du durch mich wirken wirst. Danke, Herr, dass heute etwas Neues in meinem Leben geschieht. Danke, Herr, dass heute etwas Neues in meinem Leben geschieht. Heiliger Geist, wirke weiter in mir und durch mich. Heiliger Geist, wirke weiter in mir und durch mich. Und zerstöre durch mich die Werke des Teufels. Und zerstöre durch mich die Werke des Teufels. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja.